Lest ihr Zeitung oder was lest ihr so? Ich habe die 4 Wochen abonniert, ich glaube für 12,50 Euro so ein Angebot von der BZ. Die rufen ja immer an. Und wenn ich die schon abonniert habe, dann muss ich die auch lesen, das ist das Problem. Wenn ich es gar nicht schaffe, die zu lesen, mache ich wenigstens Kreuzworträtsel mit meinen Kindern. Ich lese echt die Todesanzeigen, dann gucke ich immer, wie alt die waren und denke so, kennst du jemand? Dann denke ich, okay, die war 83, oh, so alt könnte auch mal werden. Und dann lese ich auch andere Sachen. Mich würde jetzt mal interessieren, was ihr so lest. Kann jetzt leider nicht euch fragen. Aber heute Morgen habe ich was gelesen. Ein Lied, das jeder singen, summen und brummen kann. Macht hoch die Tür. Für viele Menschen ist es das schönste Adventslied. Vor 400 Jahren schrieb es Pfarrer Königsberg das Lied zur Einweihung seiner Kirche. Georg Weisel, 1590 bis 35, ahnte vor 400 Jahren nicht, dass er eines der beliebtesten Adventslieder schaffen sollte. Als 1623 im ostpreußischen Königsberg die neu gebaute Altgroßgärterkirche eingeweiht wurde, der 33 Jahre alte lutherische Pfarrer und Kirchenliederdichter Weisel hatte dafür eigens ein Lied verfasst. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es ruft die Menschen dazu auf, Gott freudig in ihre Häuser und ihre Herzen einziehen zu lassen. Der Text des volkstümlichen Chorals beruht auf dem Jubelruf aus dem biblischen Psalm 24. Und das ist heute mein Thema, macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Es ruft die Menschen dazu auf, Gott freudig in ihre Häuser und Herzen einziehen zu lassen. Das möchte ich heute Morgen machen. Euch Mut machen, dass ihr die Türen und Toren weit aufmacht eures Herzens. Was ich spannend finde, es beruht auf einem Psalm, Psalm 24, musste ich dann gleich nachlesen, Vers 7. Da steht, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr. Stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Und heute Morgen habe ich jetzt mal so eure Lebenslinie, zeichne ich jetzt mal, aber jetzt nicht so euer ganzes Leben, sondern so aktuell, wie das so läuft. Fangen wir mal an mit Montagmorgen. Wo startet es da bei euch? Sag mal irgendwo hier. Montagmorgen geht es, also bei mir geht es da erstmal ganz runter. Ne? Und dann geht es ein bisschen hoch. Und dann geht es wieder runter. Und dann so Richtung Freitag, Samstag, Richtung Wochenende geht es eigentlich so wegen hoch, oder? Bei mir geht es immer Samstag wieder wegen runter, wenn ich predigen muss, so, weil das ist immer so ein Kampf ein bisschen. Aber Sonntagmorgen geht es wieder hoch. Gibt vielleicht auch andere Lebenslinien, die gehen gerade hier so runter eher und sind nur da unten. Aber es ist eigentlich immer so ein Hoch und Runter. Und die Bibel sagt uns jetzt eigentlich, wo wir sein sollen. Die zeichnet eine Ideallinie auf. Die ist hier oben. Hier sollen wir hin. Petrus sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das Problem ist, da kommen wir aber nie hin. Und das ist ja unser tägliches Problem. Wir scheitern täglich an diesem Ideal, was die Bibel zeichnet. Und deswegen fühlen wir uns manchmal gar nicht so gut, weil wir denken, da hoch kommen wir eh nicht. Aber wir sollen dahin streben, sagt Paulus. Das soll unser Ziel sein. Ich bin aber dafür, dass wir in so eine Mitte kommen. Das fände ich eigentlich besser. Und heute Morgen möchte ich euch was zeigen, und zwar, wie ihr in diese Mitte kommt. Und nicht, wenn ihr hier oben seid, weil da ist es ja leicht, da kann man hier mal kurz in die Mitte, sondern wie komme ich in die Mitte, wenn ich hier unten bin? Sagen wir ungefähr ganz hier unten. Wie komme ich dahin, wenn es mir schlecht geht und wenn ich gerade das nicht spüre, dass Jesus mich liebt? Und wenn ich gerade nichts davon merke, von Weihnachten, und wenn ich gerade meine Tore nicht hochmachen kann, weil ich es gerade nicht kann. Jetzt könnte ich euch sagen, ihr müsst Glauben haben, um in diese Mitte zu kommen. Und dann setze ich euch unter Druck und dann sagt ihr, ich habe aber gerade nicht mal Glauben, nicht mal das schaffe ich gerade. Wenn ihr gerade da unten seid halt natürlich. Wenn ihr da oben seid, ist kein Problem, Glauben zu haben. Ich spreche zu den Phasen, wo ihr unten seid. Jetzt sage ich, ihr sollt Glauben haben, dann sagt ihr, nee, das macht mir Druck. Schaffe ich nicht. Und jetzt sage ich euch, aber trotzdem, wie ihr da hochkommt, ihr müsst Glauben haben. Aber es gibt auch einen Glaube, der ist unabhängig davon, wie es mir geht, funktioniert der trotzdem. Also es gibt quasi einen Teil in unserem System, das funktioniert trotzdem, auch wenn ich es nicht mehr kann. Es könnte einmal sein, dass jemand anders für mich Glauben hat, aber es könnte auch dann funktionieren, wenn der Glaube in mir nicht von mir selber kommt, sondern von Gott. Wenn Gott mir diesen Glauben wieder gibt, obwohl ich ganz da unten bin. Und wie das funktioniert, das will ich euch heute zeigen, anhand von Psalm 24 und anhand von der Weihnachtsgeschichte. Wie sieht dieser Glaube aus, dass ich in diese Mitte komme? Und jetzt komme ich zur Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, die kennt ihr ja alle, aber ich lese jetzt mal Lukas 1. Man muss ja eigentlich von vorne anfangen. Und ich will, dass wir noch ein paar Schritte aber zurückgehen. Ihr müsst euch die Situation in Israel folgendermaßen vorstellen. Bleiben wir mal bei Jerusalem, da wo der Tempel steht, das religiöse Leben stattfindet. In Jerusalem gab es über 400 Jahre keinen Prophet mehr, der gesprochen hat. Also Jerusalem und Israel, das Volk Israel, die Juden, sind komplett ausgetrocknet. Niemand ist mehr aufgetaucht, da gab es keine Pastoren mehr, oder jemand, der zum Volk prophetisch über Gott gesprochen hat und gesagt hat, ich mache euch jetzt Mut, ich möchte, dass ihr wieder glaubt. Sondern es gab eine Phase des zweiten Tempels, die nennen wir die intertestamentale Zeit, da gab es keine Prophetie. Das heißt, das Volk Gottes konnte sich nur noch auf die Prophetien, die sie davor gekriegt haben, irgendwie beziehen. Sie hatten nur noch das Wort Gottes. Sie waren eigentlich auch ganz da unten. Und es sind 400 Jahre. Und jetzt nach diesen 400 Jahren hatte man plötzlich eine ganz starke Erwartung, dass irgendwann dieser Messias kommt. Weil man hat ja so Prophetien gelesen, Micha 5 zum Beispiel, wo es heißt, es wird einer geboren werden in Bethlehem. Oder Jesaja 9, dass ein Fürst kommen wird. Er wird Gottvater heißen und er wird regieren. Oder Jesaja 7, Vers 14, es wird einer geboren von einer Jungfrau. Jetzt gab es in Jerusalem und in Israel so verschiedene Gruppierungen, die hatten so eine Messias-Erwartung. Ganz stark waren ja die Essener, genau. Da kam man heute runter ins Tote Meer, das sieht man noch, wie die gelebt hatten. Da waren überall so Reinigungsbäder. Die hatten eine ganz starke Messias-Erwartung. Also im Volk Israel war so eine Erwartung, jetzt muss doch endlich mal wieder was passieren, jetzt muss der Messias kommen. Und dann passiert was, dann kommt so dieser Vorbote des Messias, und das ist der Johannes. Und jetzt gehen wir in den Tempel nach Jerusalem, und der Tempeldienst findet ja nach wie vor statt. Zum Tempel muss ich auch noch kurz was sagen, ich habe das mal beschrieben. König David hat ja den Tempeldienst in 24 Priesterabteilungen eingeteilt. Also 24 Priesterfamilien haben am Tempel gedient. Und die waren zweimal im Jahr dran, da waren wir bei 48 Wochen. Und dann gab es ja noch die drei großen Feste, da mussten alle Priester kommen. Also sind wir bei 51 Wochen, die 52. wurde auch irgendwie abgedeckt. Aber das ganze Jahr war abgedeckt. Und jetzt ist so, du warst als Priesterfamilie zweimal im Jahr dran. Deine Familie, wenn sie jetzt Priester waren. Und da steigen wir jetzt ein. Da fängt die Weihnachtsgeschichte an. Zu der Zeit, ich bin in Lukas 1, Vers 5, des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija. Also es war eine von den 24 Ordnungen, eine von den Familien, mit Namen Zacharias oder Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, also seine Familie war jetzt dran, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Also jetzt hat man losgeworfen, wer bringt Räucheropfer, wer macht den Teil, wer macht das Brandopfer und so weiter. Und er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Also dreimal am Tag hat man ja gebetet, dann war das mittags, glaube ich. Da erschien ihm der Engel des Herrn, also er ist im Heiligtum und er bringt dieses Räucheropfer da und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Und es kam Furcht über ihn, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Also er sagt, wir können eigentlich keine Kinder mehr kriegen. Meine Frau ist schon zu alt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel. Also Gabriel ist ja einer dieser großen Engelfürsten, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Krasse Geschichte eigentlich. Also Zacharias ist dran, der Engel Gabriel kommt. Das ist der, der auch vor Gott steht. Und er sagt, hey, ich habe euer Gebet erhört. Ihr seid gottesfürchtig und ihr werdet ein Kind kriegen. Und Zacharias, der sagt eigentlich nur einen Satz, woran soll ich das erkennen? Und dafür, sagt der Engel, weil du nicht geglaubt hast, bist du jetzt stumm. Puh, finde ich krass. Also da hast du einmal keinen Glauben, hast eine Begegnung mit einem Engel und plötzlich bist du stumm. Wie lange? Also mindestens 9 Monate auf jeden Fall, auch noch länger eigentlich, bis sie dann schwanger wird. Die Elisabeth konnte ja nicht mehr reden. Und hier kommen wir zu dem Kern. Und zu einem Punkt, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet, ich rede etwas. Jesus sagt ja, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn. Ihr kennt die Geschichte, könntet ihr Berge bewegen. Wenn ich jetzt ein Senfkorn nehme und es dir gebe, wärst du schon verloren. Ich habe jetzt keins, aber das ist so klein, kleiner wie ein Stecknadelkopf. Ich habe leider kein Senfkorn. Das ist vielleicht ein halber Millimeter. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass wir großen Glauben haben, um hier hochzukommen. Der muss ganz klein sein, sondern das Entscheidende ist, was spricht dieser Glaube? Wie redet er? Also Glaube redet etwas. Und das ist auch was, was hier entscheidet in dieser Geschichte beim Zacharias. Es gibt 2 Möglichkeiten, was Glaube redet, wenn ich hier unten bin. Die erste ist, ich sage jetzt mal, er jammert. Und die zweite ist, er macht Lobpreis. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie Jammern geht. Ich bin einer der besten Jammerer, die es gibt. Wenn ich eine ich bin halt Elektriker, ist halt so, ich muss immer von meinem Beruf erzählen. Aber wenn ich an eine elektrische Anlage komme und ich sehe, dass da was falsch gemacht ist, ein Draht zu dünn, dann sage ich das dem Kunden immer. Und sage, hey, was haben die da gemacht? Voll der Murks, das ist nur 1,5 Grad, das muss höher abgesichert sein. Ich komme auch oft an Anlagen, da hat irgendwas da ist was abgefackelt oder so, wirklich was verbrannt. Dann gucke ich mir das an und dann ist klar, hey, der wusste nicht, was er tut. Der hat nicht verstanden, wie hoch man eine Leitung belastet. Dann fange ich an zu jammern und dann erwische ich mich dabei und sage, oh Patrick, was machst du wieder, du Besserwisser? Jetzt sagst du wieder allen, wie es besser wird und dann habe ich das Gefühl, dass Gott wieder zulässt, dass ich wieder gedemütigt werde, indem ich wieder selber einen Fehler mache. Und dann kommt die zweite Stufe des Jammers und das ist die, dass in allen Betrieben, wo ich war bisher, hatte ich immer Schwierigkeiten mit meinem Chef, weil mein Chef war oft schwierig, vielleicht sind Chefs einfach so, aber meine Chefs haben mich immer genervt und die haben nie das gemacht, was ich wollte. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich morgens schon, am Montagmorgen, über meinen Chef gejammert habe, auch meinen Arbeitskollegen. Ich habe gesagt, hey Mann, in der letzten Firma hatte ich ein Geschäftshandy, jetzt kriege ich kein Geschäftshandy. Ich finde das wohl armselig irgendwie, weil ich rufe ja auch dauernd Kunden an. Ich brauche ein Handy und im letzten Geschäft, da habe ich Arbeitskleidung gekriegt und jetzt habe ich nicht mal eine Hose gekriegt und muss mein eigenes Werkzeug mitbringen. Und dann jammer ich. Und dann bin ich unten und bin frustriert über meinen Chef und wenn ich mit ihm rede, dann bin ich auch frustriert. Und dann ist das, was ich rede, jammern. Hauptwort wäre jetzt jammern. Oder motzen. Und das Problem ist, ich bleibe hier unten. Ich komme nicht hoch. Weil das, was aus meinem Mund rauskommt, schafft die Welt, in der ich lebe. Weil ich stehe montagmorgens auf und denke, ich gehe nicht gern zur Arbeit, ich gehe nicht gern in ein Geschäft, wo ich nicht gesehen werde. Menschen wollen gesehen werden. Und wenn mein Chef mich nicht sieht, weil ich mache echt gute Arbeit, dann bin ich enttäuscht und jammere rum und bin undankbar. Und dann bin ich da unten. Und Gott lässt das zu, dass er mir immer wieder so Chefs vor die Nase stellt. Und jetzt durfte ich aber lernen über die Jahre hinweg, dass das gar nicht Gott so will. Die Bibel sagt uns auch was anderes. Wir sollen Gott preisen. Wenn wir anfangen, wenn unser Glaube zum zweiten Punkt Gott kommt, dass wir Gott lobpreisen, dann verändert sich vielleicht nicht unbedingt die Situation, aber wir kommen in diese Mitte hinein. Also wir brauchen einen Glaube, der Gott lobpreist. Und wie das geht, möchte ich euch noch versuchen zu erklären. Aber jetzt zurück zum Zacharias. Der Zacharias, das war nämlich so ein Jammerer. Weil, das hat der Engel Gabriel sofort erkannt, Vers 18, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Der weiß nicht, wie er das, aber er hat sein Herz irgendwie gesehen. Der Zacharias war einer, der gejammert hat. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt müssen wir verstehen, Zacharias, seine Aufgabe ist es ja, einem Räucheraltar zu dienen. Und das ist ja eine heilige Aufgabe, weil wenn er fertig ist mit dem Opferdienst, dann muss er vor das Volk treten und muss sprechen. Aber Gott lässt ihn nicht sprechen. Es heißt jetzt nämlich hier, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag. Also Gott bestraft ihn dafür, dass er jammert und dass er undankbar ist. Er richtet ihn eigentlich, weil er ungeistlich hier handelt. Er jammert und ist undankbar, wäre vielleicht so ein biblisches Wort. Wir sind undankbar für unser Leben. Weil jetzt kommt Folgendes, die Aufgabe Zacharias ist jetzt, er muss eigentlich vor das Volk stehen und muss jetzt den Segen Aarons über das Volk sprechen. Er ist ja hier Priester und dient im Tempel und er muss jetzt das Volk segnen. Aber Gott sagt, mit dieser Herzenshaltung kannst du keinen Segen für das Volk bringen. Und deswegen verbiete ich dir das und ich zeige dir das auf. Du kannst nur zum Segen werden und Segen sprechen, wenn du lernst zu preisen und lobpreisen. Und jetzt kommen wir zu jemandem, der das gelernt hat, wie man Lobpreis macht. Und das ist die Maria. Gleiche Geschichte, gleiche Situation. Bisschen später, im sechsten Monat, wir sind in Lukas 1, Vers 26, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Wieder der Engel Gabriel. Sie aber erschrak, also es muss schon was Mächtiges sein, so einem Engel zu begegnen, über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei mir gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Königs, seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Also hier erfüllen sich jetzt diese ganzen Prophetien über den Sohn Davids und über den, der Höchsten genannt wird. Das ist hier ein Zitat aus Jesaja. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger. Das ist die Frau von Zacharias. Mit einem Sohn in ihrem Alter. Und ist jetzt im 6. Monat, von dem man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Gleiche Situation, gleiche Begegnung mit einem Engel. Auch hier wird prophetisch etwas wahr. Bei dem Zacharias ist, dass seine unfruchtbare Frau schwanger wird. Und hier ist es eine Jungfrau, die schwanger wird. Ist noch viel unmöglicher. Maria ist Jungfrau. Sie sagt, wie soll das geschehen, da ich von keinem Mann weiß? Das geht gar nicht, sagt sie, ist unmöglich. Aber andere Herzenshaltung, sie sagt dann, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ihr Herzenshaltung ist die Herzenshaltung 2, Lobpreis. Sie jammert nicht, sondern sie hat verstanden, dieses Geheimnis Gott zu preisen. Wir finden dann ihren Lobgesang, wo sie singt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes und so weiter. Wir sehen auch, wie sich dann dem Zacharias sein Herz verändert. Er macht dann nämlich auch noch einen Lobgesang. Und jetzt sage ich euch, wie das geht, und dann sage ich euch, was ich noch alles auf dem Zettel habe, was ich heute nicht erzählen kann, weil ich jetzt zu lange darüber geredet habe. Das macht aber nichts. Wie komme ich dahin, dass ich Gott lobpreise, obwohl ich ganz da unten bin? Lobpreis geht immer nur mit der Bibel. Wir können Gott nicht lobpreisen ohne unsere Bibel. Und wenn ich ganz da unten bin, nehme ich meine Bibel in die Hand. Und das mache ich zurzeit. Ich muss noch vielleicht eine Sache sagen. Ich war auf der Bibelschule 5 Jahre und habe studiert. Und jeden Tag sagen sie dir auf der Bibelschule, und ihr werdet irgendwann Pastoren sein und Leiter. Ihr müsst das lernen, das lernen, das lernen. Und dann bist du fertig nach 5 Jahren Bibelschule und du denkst, und jetzt werde ich Pastor. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich schicke dich jetzt wieder auf den Bau. Und habe ich mit Gott gehadert. Ich habe gesagt zu Gott, warum schickst du mich auf den Bau? Ich hoffe, ihr wisst, was Bau bedeutet als Elektriker. Du bist draußen, wenn es regnet, und verlegst irgendwelche Rohre und so weiter. Und dann hat Gott zu mir gesagt, weil ich noch ein paar Zacken aus deiner Krone brechen muss. Und dann war ich über 10 Jahre noch auf dem Bau und war nicht gleich der Pastor, der hier vorne steht. Und ich durfte in diesen 10 Jahren lernen, und deswegen bin ich dafür dankbar. Ich durfte lernen, was es heißt, dankbar zu sein und Gott zu preisen, egal wie es mir geht und egal was mein Chef macht. Und dazu braucht ihr die Bibel. Und wenn ihr ganz da unten seid, dann sage ich euch jetzt, wie ihr das machen sollt. Ihr nehmt die Bibel und ihr fangt an, Jesus zu preisen. Und das wäre jetzt mein 2. Punkt, aber da komme ich, glaube ich, jetzt zeitlich nicht hin. Ich wollte euch heute Morgen eigentlich erklären, dass Jesus Gott ist. Es heißt ja, durch ihn sind alle Dinge geschaffen in Kolosser 1, Vers 16. Und das ist was theologisch, was wir verstehen müssen. Jesus ist Gott. Und wenn wir jetzt in 1. Mose gehen, da sehen wir, der Heilige Geist schwebt über den Wassern und Gott sprach, aber wo ist eigentlich Jesus, wenn er denn geschaffen hat? Aber wir sehen relativ schnell, wie es heißt, es wurde Licht. Und im Neuen Testament sehen wir dann, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, Jesus war bei der Schöpfung der Welt dabei. Und Jesus war schon vor der Schöpfung dabei. Das heißt, er ist vor allen Dingen. Also um in so einen Lobpreis zu kommen, müssen wir auch verstehen, Jesus ist Gott. Wir haben es hier mit Gott selbst zu tun. Er ist nicht irgendwie Gottes Sohn, wie die Zeugen Jehovas sagen, dass er nur der Sohn ist. Nein, er ist Gott selbst. Er war vor allen Dingen, heißt es in Kolosser 1. In Hebräer heißt es, er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Das weiß ich nicht genau wörtlich. In Johannes 1 heißt es, er war das Wort und alles sind durch, alle Dinge sind durch ihn gemacht. Jesus ist Gott. Und dieser Gott wird Mensch. Ich nehme mir doch noch 5 Minuten und mache diese Punkte kurz, um dann wieder zurück zu diesem Lobpreis zu kommen. Und Jesus ist Gott, und der Vater hat uns mit Jesus alles gegeben. Also wir haben ja ein Problem, das ist der freie Wille. Gott kann nicht komplett auf dieser Erde sich einmischen, weil wir einen freien Willen haben. Er hat bestimmte Begrenzungen. Er könnte ja machen, dass wir nur Gutes tun, aber das kann er nicht. Das wäre ja einfach, dass wir einfach programmiert sind, nur Gutes zu tun. In der Welt, in der Gut und Böse möglich ist, muss der Mensch einen freien Willen haben. Und deswegen macht Gott uns nur Angebote. Aber es sind drei Sachen, die er in Jesus, der Gottes gemacht, uns geschenkt hat. Er hat uns erstens in Jesus alles gegeben. Alles, was er hatte, hat er uns geschenkt. Mehr geht nicht. Und wir lesen das in Römer 8, Vers 32. Ich beweise euch das kurz. Paulus schreibt hier, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also Punkt 1, Jesus ist Gott, dann diese drei Unterpunkte, mit Jesus, der hier geboren wird, hat Gott uns alles geschenkt, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Punkt 2, in Jesus, der Gott ist, hat Gott, der Vater, sich komplett offenbart. Mehr konnte er nicht von sich zeigen, wie in Jesus. Also in Jesus ist alles von Gott gezeigt, was wir sehen können. Mehr können wir nicht sehen. Alles andere würde uns töten, weil Gott so heilig und herrlich ist. Und das lesen wir im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, in Vers 18, Kapitel 5, erstmal, da geht es darum, dass sie ihn töten wollen, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Also Jesus hat sich hier eigentlich immer wie Gott präsentiert. Das haben die Pharisäer auch erkannt und das hat die genervt. Und dann dieser andere Vers, wer mich sieht, sieht den Vater. Punkt 2, in Jesus hat Gott alles offenbart, was er offenbaren konnte. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und Punkt 3, in Jesus hat Gott alles verändert auf dieser Erde, was er verändern konnte. Nämlich Jesus, der ja als König prophezeit ist und dessen Reich ewig sein wird. Auf dem Thron Davids wird er sitzen. Der übernimmt mit seiner Geburt und mit seinem Tod dann die Herrschaft hier auf der Erde. Da, wo vorher der Teufel die Herrschaft hatte, hat Jesus das jetzt zerbrochen. Und übernehmen diese Herrschaft. Also mit Jesus wird alles verändert. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Lobpreis. Wie wir in die Mitte kommen, das habe ich euch ja versprochen. Und ich habe gesagt, wir müssen die Bibel nehmen. Und jetzt gehen wir einfach hin mit unserem Senfkorn-Glaube, der eigentlich vielleicht gar nichts mehr selber kann, und fangen an auszusprechen, wer Jesus ist. Und ich mache das zurzeit mit der Offenbarung, weil da so viele Namen Jesus sind. Und ich bitte zurzeit fast gar nichts, sondern ich mache Lobpreis. Und dann sage ich, Herr Jesus, hier lese ich es in Offenbarung 1, Vers 8, du bist das Alpha und das Omega. Und dann fange ich an und sage, Herr Jesus, du bist das Alpha und das Omega. Und dann mache ich weiter. Du bist der Erste und der Letzte, du bist der Höchste. Und du bist die Auferstehung und das Leben. Und dann fange ich an, Gott zu preisen und plötzlich merke ich, wie sich mein Leben verändert. Und das ist der Glaube, um den es hier geht. Und den Zacharias nicht hatte, aber Maria hatte ihn. Ein Glaube, der ausspricht, wer Jesus ist. Und darum geht es an Weihnachten. Macht hoch die Tür, macht, wir müssen unser Herz aufmachen und diesen Glauben formulieren. In dem Moment, wo wir das aussprechen, kommen wir in diese Mitte. Dann ist Jesus da und wir brauchen gar nicht mehr auf so viel bitten, sondern wir lobpreisen Gott und dadurch verändert sich unser komplettes Leben, die Dinge verändern sich automatisch, wenn sich hier im Herz was verändert. Und dann mache ich weiter. Ich bin der Lebendige von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann sage ich, Jesus, du bist der Lebendige von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wow. Jesus, du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle Zeiten werde ich bei dir sein. Und du hast mich berufen, so heißt es ja in Epheser, wir sind berufen, bei ihm zu sein. Und wir sind hineinversetzt an diesen himmlischen Ort. Und wenn ich dann anfange, Lob zu preisen, dann merke ich, dass ich da bin. Und dann hat sich noch nichts in meinem Leben verändert. Dann habe ich immer noch Schmerzen in meinem Fuß, weil ich da gerade Schmerzen habe. Aber in mir drin merke ich, wie ich in dieser Mitte bin und wie hier Jesus ist einfach. Und darum geht es an Weihnachten. Es wird diese Tür des Herzens aufmachen. Und dazu lade ich euch jetzt ein, dass wir eine Zeit nehmen kurz, wo wir ihn preisen. Herr Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben. Herr Jesus, du wurdest Mensch und hast Knechtsgestalt, Menschengestalt angenommen. Herr Jesus, du bist der Anfang und das Ende, du bist der Schöpfer des Universums. Und vor alle Dinge geschaffen sind, warst du schon gewesen. Du bist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Wenn ich dich sehe, sehe ich den Vater. Herr Jesus, deine Liebe ist so groß, dass sie alle Menschen erreicht. Und du hast, mit dir haben wir alles geschenkt bekommen vom Vater. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst und hilfst, dich zu lobpreisen und dich anzubieten. Amen.